Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie an den Wannsee gefunden haben, ins literarische Kolloquium Berlin an diesem Abend. Schön, dass Sie mit uns hier in die Schleudertrommel steigen, denn wir haben eine Stunde und wirklich was vor. Wir, das sind Jörg Plath von Deutschlandfunk Kultur und ich, Katrin Schumacher von MDR Kultur. Der Preis der Leipziger Buchmesse 2024, 15 Bücher in drei Kategorien, nämlich Übersetzung, Sachbuch, Belletristik, sind ausgewählt. 5 stellen wir heute vor. Die Nominierten für den Preis für Belletristik, der Belles Lettres, der schönen Literatur. Und hier schon mal ein Dank an die Jury, denn die Bücher, auf die wir hier schauen, die sind nicht nur buchstäblich bildschön. Gar nicht so einfach, Jörg, ne? Wir müssen oder dürfen über Bilder sprechen heute Abend.
Das ist im Radio immer sehr beliebt. Man muss da einiges beschreiben. Es gab schon einmal im letzten Jahr eine Graphic Novel, die aber in der Kategorie Sachbuch nominiert wurde von der Jury. Und jetzt zum ersten Mal ist eine Graphic Novel dabei in der Kategorie Belletristik, über die wir heute Abend sprechen. Und das Genre ist ja, das merkt man, glaube ich, auch an dieser Anerkennung durch die Jury, längst aus einem sehr speziellen Segment herausgewachsen und hat sich weit entfernt von Mickey Mouse und Donald Duck und floriert auf dem Buchmarkt. Mal sehen, ob es uns gelingt, die Bilder, diese Panels vor unserem und ihrem inneren Auge erstehen zu lassen.
Ja, die Belletristik-Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse in ganz kurzen Sätzen. Vampire, Monster und IKEA-Monteure in einen skurrilen Horror des Alltags, einen Comic in Prosa und in die zarten Seelen eines Liebespaares führt Barbie Markowitsch mit Mini-Horror.
Und von der Sehnsucht nach der Liebe des Vaters und von der Drogensucht erzählt Inga Machel in ihrem Debüt Auf den Gleisen. Und beides spiegelt sie so ausschließlich ineinander, dass kaum ein Entkommen ist.
Die Sprachmagie von Wolf Haas in seinem Buch Eigentum entsteht ganz nah am Biografischen. Eine Mutter stirbt, der Sohn schreibt ein Buch der Trauer, ein Roman kurz vor dem Moment des Mutterseelenalleinseins.
Dann gibt es einen Titel, der vom Aufwachsen erzählt. Das ist niemals leicht. Es ist noch ein wenig schwerer wahrscheinlich, wenn nach einer Berliner Kindheit nur mit einem Vater die lange verschwundene Mutter auftaucht und nach Jerusalem einlädt, während die Großeltern in Chicago wohnen und alle auf sehr eigene Weise ihr Jüdischsein leben, in Dana Vohwinkels erstem Roman Gewässer im Ziplock.
Raspelnde Schnecken, plasmasingende Figuren, Riesenpilze und der real existierende Sozialismus in Anke Feuchtenbergers monumentaler Graphic Novel Genossin Kuckuck spinnt sich ein magischer Strich um eine Kindheit im Osten.
Und jetzt fangen wir an, und zwar mit dem Horror, mit dem Mini-Horror, womit sonst. Katrin Schumacher spricht mit Barbie Markowitsch.
Ja, wie heißt es so schön in der psychoanalytischen Theorie? Der Weg ist, wo die Angst ist. Also herzlich willkommen zu einem Mini-Horror-Trip. Barbie Markowitsch, Romanautorin, Dramatikerin, Hörspielautorin, 1980 in Belgrad geboren, in Wien lebend, 2023 mit dem Kunstpreis Berlin für Literatur ausgezeichnet. Das vielleicht erstmal so als biografisches Dreieck. Und das ist ihr 6. Buch, Mini-Horror. Ein Buch mit 2 ProtagonistInnen, mit Minnie und Mickey, um die sich die Geschichten wickeln. Und vielleicht erstmal, Frau Markowitsch, zur Form. Also dezidiert kein Roman. Es gibt sowas wie Bonusmaterial in dem Buch, ein Gastbeitrag einer Autorin. Es gibt ein Mini-Horrorspiel eines Autors. Am Ende stehen 105 weitere mögliche Horrors, Einsatzhorrors mit Bildchen dazu. Und ich habe es eben schon gesagt, ein Comic in Prosa, so die Jury der Leipziger Buchmesse. Woher kommt diese Lust an der Dekonstruktion?
Meiner Meinung nach habe ich etwas konstruiert, ehrlich gesagt. Also beziehungsweise mehrere Genres verbunden, um etwas Neues zu erschaffen. Aber ja, ich habe doch immer Lust, etwas so zu machen, wie ich es noch nicht oft gesehen habe oder zumindest irgendwas ein bisschen zu erfinden, auch formal. Ich weiß nicht, woher diese Lust kommt. Es kann sein, dass es mit dem Germanistikstudium sogar zu tun hat. was mir komisch vorkommt heutzutage, dass von diesem Studium doch was geblieben ist. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich extremen Gefallen immer an solchen Durchbrüchen in der Literatur hatte, die auch formal waren.
Ja, formal und auch inhaltlich. Also eigentlich lernen wir zwei Protagonistinnen kennen, Miki und Mini, die so einen typischen jungen Erwachsenenalltag führen, also mit Silvesterparty bei den Nachbarn, mit IKEA-Ausflügen, mit Gerangel darüber, wie die Wohnung aufgeräumt werden soll, wer es gut macht, wer es schlecht macht. Sie lassen sie aber nicht in Ruhe. Sie lassen ihre Figuren in Horrors eintauchen. Und je länger man liest, desto krasser werden diese Horrorszenarien. Ich habe mir die Frage gestellt, welche Funktion dieser Horror hat. Es ist, glaube ich, sowas wie ein Comic Relief vor der noch härteren Wirklichkeit. Das ist das.
Der Horror selbst ist nicht unbedingt der Comic Relief. Es ist einfach die Realität. Also keine dieser Szenen des normalen Lebens, so wie ich die normalerweise wahrnehme, geht ohne kleine Angstmomente aus. Und das ist etwas, was ich in diesem Buch eigentlich beschreiben wollte. Ich habe es geschrieben zum Teil kurz nach Corona oder währenddessen. Und das war ein Moment in den Gesellschaften, die ich kenne, in dem es hauptsächlich um Angst ging. Wie gehen wir mit dieser Angst um? Werden wir es ignorieren? Werden wir extrem aufmerksam werden, bis das sogar lächerlich wird und so weiter? Und das ist so Hauptthema des Buchs einfach. Also das ist die Funktion, glaube ich. Angst ist da, um beobachtet zu werden.
Vor allem die Angst in der Familie. Also es ist gleich auf den ersten Seiten die Rede davon, dass Mini nicht über ihre Familie reden möchte. Sie tut es aber irgendwie trotzdem und man kommt in wirkliches Grauen rein, ob es jetzt die vampirische Cousine ist, die auftaucht oder, was ich sehr schlimm fand, die Beschreibung, wie Mini mit ihrer Familie, die aus Serbien gekommen ist, in einem sehr, sehr beengten Raum leben muss und sich immer versuchen muss, zum Beispiel ins Badezimmer zu schleichen, das immer sofort wieder besetzt ist. Das Grauen der Familie, beim Lesen ist es schon schlimm. Wie war das beim Schreiben? Wo haben Sie das hergeholt?
Also beim Schreiben war es lustig, beim Erleben vielleicht nicht so. Beim Schreiben ist es eh geschwächt, dadurch, dass es auch lustige Geschichten sind. Und es ist natürlich schon auch übertrieben in diesem Horror und die Gänge sind enger sozusagen in den Geschichten. Aber diese Gefühle und so, das sind schon alles Sachen, die ich irgendwann angefühlt habe im Leben, jetzt selber oder durch die Geschichte von jemandem anderen. Ja, die Familien, nie so einfach, wie sie gerne in der Erzählung sein wollen.
Deshalb fand ich es irgendwie tröstlich, dass Freunde auftauchen, also dass eine Gastgeschichte auftaucht und dass auch kleine Zeichnungen auftauchen in Ihrem Buch. Mögen Sie ein bisschen was dazu erzählen, wer das ist und wie Sie die Freunde damit reingeholt haben?
Ah ja, genau, das war alles. Ich hatte am Anfang nur eine Frist, die Idee, dass ich Horrorgeschichten schreiben will und sonst nichts. Und ich dachte, was soll ich schon machen? Und da war ich zufällig in Berlin bei einer Freundin, bei der mir dann eingefallen ist, ich mache das mit Miki und Mini und mache es zu einem sozusagen literarischen, lustigen Taschenbuch. Sie ist heute da, Ivana Klitschkovic, sie hat dieses Cover dann gestaltet, zumindest das Gemälde dazu und auch die Illustrationen am Ende des Buchs. Ich habe auch andere Leute eingeladen und ich glaube, unter anderem wollte ich sehen, was sie machen. Und das Zweite war, ich habe mir gedacht, wieso passiert das eigentlich nicht häufiger in Büchern? Wieso ist das so selten und komisch, dass jemand einfach jemanden einlädt, eine Geschichte im eigenen Buch zu schreiben, so wie, keine Ahnung, bei Rappern, Featuring, der und der. So habe ich das dann auch ausprobiert.
Das funktioniert gut, muss man sagen. Es fügt sich gut ein, hebt sich ab, natürlich, weil es drüber steht, aber es fügt sich gut ein in das Buch. Und ich muss sagen, ich habe sowas auch noch nie so gelesen. Sie haben eine Lesepassage ausgewählt.
Ja, es ist eine Passage über die Arbeitswelten, die kurz genug ist, um ganz gelesen zu werden. Selbstständig. Ein Mann ist in der Früh zur Arbeit gegangen. Dort ist er in seinem ergonomischen Stuhl gesessen, hat versucht, sich zu motivieren. Zwischendurch hat er tatsächlich Sachen erledigt. Der Mann hat während seiner Arbeitszeit noch bei einer Sitzung zugehört und hat nachher beim Kaffeetrinken erfahren, was alles in der Firma nicht stimmt und wer mit wem jetzt nicht mehr redet. Dann ist der Mann zu seinem ergonomischen Stuhl zurückgekehrt. 8 Stunden, nachdem er zur Arbeit gekommen war, ist er wieder gegangen und musste noch zum Fitnessstudio. Es hat sich, wie schon oft, herausgestellt, dass die Zeit im Fitnessstudio sehr schnell vorbeigeht. Jetzt ist es schon 21.30 Uhr und der Tag ist fast aufgebraucht. Mit großem Schrecken stellt der Mann fest, dass die Arbeit sein Leben gefressen hat. Mit diesem Gedanken im Kopf geht der Mann am Abend an einem Shared Office Space vorbei. Auf einer Tafel neben der Eingangstür steht die Abkürzung SOS. Aus dem offenen Fenster im Erdgeschoss hört er, wie jemand leise weint. Der Mann geht weiter, da es unhöflich wäre, sich von draußen einzumischen. Er biegt um die Ecke und verlässt die Geschichte. Aber wir sind alle noch da und jemand weint im dunklen Zimmer, die Tränen tropfen auf die Tastatur und wir erkennen die Person, sobald sie aufsieht. Es ist Minnie. Minnie weint im Shared Office Space, weil sie unmöglich alles schaffen kann. Ihr Leben erinnert an die Märchen, in denen ein König einer jungen Frau, die er im Keller eingesperrt hat, befiehlt, sie soll bis zum Morgengrauen tausende Körner nach Farbe sortieren und wenn sie es nicht schafft, wird er sie umbringen lassen. Und die junge Frau schafft es jedes Mal irgendwie. Meistens durch ein Wunder oder weil ihr jemand hilft. Sie legt sich ins Zeug und schafft es. Am nächsten Abend gibt es dann eine neue unmögliche Aufgabe. Sie muss hunderte Hemden besticken oder irgendwas anderes Unmögliches vollbringen. Der Unterschied zum Märchen liegt darin, dass Minnie sich in der Realität selbst diese unmöglichen Aufgaben erteilt, damit sie weiter im Spiel bleibt und nicht vergessen wird, damit sie weitere Aufgaben bekommt. Denn Minnie ist selbstständig. Sie sitzt auf einem Platz, auf dem schon 3 verschiedene Grafikdesignerinnen Burnout bekommen haben. Relikte der Bemühungen dieser verbrannten ArbeiterInnen hängen noch an der Wand und warnen Minnie jeden Tag, dass das, was sie macht, nie genug sein kann, aber dass sie ebenso in Gefahr ist, zu viel zu machen. Deswegen weint sie, weil sie jetzt nicht weiß, ob sie Gas geben oder Pause machen oder ins Fitnessstudio gehen oder E-Mails schreiben soll.
Gabi Markowitsch, Mini-Horror im Residenzverlag erschienen. Ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Eindruck davon bekommen, wie atemlos dieser Roman auch ist. Ich habe eine letzte kurze Frage. Sie sind nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Sie haben 2017 den Adalbert von Chamisso-Preis bekommen, den Förderpreis, und dann quasi im Jahrestakt 1 bis 2 Preise. Wo steht dieser Leipziger Preis oder diese Nominierung dafür? Wie wichtig ist so ein Preis?
Ich habe ihn noch nicht bekommen, also keine Ahnung. Das kann man erst im Nachhinein sagen. Das ist immer das Problem. Ich kann mich erinnern, beim Chamisso-Preis hat man mich immer auch so gefragt, was das für mein Leben jetzt bedeutet, was ich aber erst viele Jahre später sagen konnte. Da ist es, glaube ich, ähnlich. Ich freue mich extrem über die Aufmerksamkeit und alles und habe im Moment auch keine Zeit, darüber nachzudenken, weil ich irgendwie viele Fristen um die Ohren habe. Ja.
Dankeschön, Gabi Markowitsch. Jetzt übergebe ich die Bühne wieder an Jörg Plath, bitte.
Inga Machel, herzlich willkommen. Schön, dass auch Sie nominiert sind für den Preis der Leipziger Buchmesse mit Ihrem ersten Roman. Das ist wirklich ein sehr verheißungsvoller Start. Auf den Gleisen heißt er. Und es ist, sagen wir mal, ein hartes Buch über die Liebe. Ein unglücklicher Liebesroman. Wie finden Sie das als Beschreibung?
Gefällt mir sofort. Finde ich schön.
Wir reden gleich ein bisschen mehr darüber. Sie erfahren dann noch, was da unglücklich ist. Inga Machel ist 1986 geboren worden, lebt in Berlin, hat in Hildesheim studiert, kreatives Schreiben und Kulturjournalismus, war auch freiberuflich als Rundfunkautorin und Lektorin tätig und hat schon vor ihrem Debüt veröffentlicht, ich habe es Debüt gesagt, Romandebüt veröffentlicht, 2 Texte und zwar digital als E-Book. Dieses gedruckte Romandebüt hat einen Ich-Erzähler oder eine Ich-Erzählerin, das weiß man zu Anfang nicht. Und ich war dann ein wenig überrascht, als es plötzlich hieß, der Erzähler heißt Mario. Warum haben Sie einen jungen Mann als Erzähler gewählt? Ich habe sofort gedacht, Inga Machel, na klar, eine Frau.
Das ist ja auch eine tolle Schlussfolgerung. Mario. Für mich war es von Anfang an Mario. Der Name war auch schon ganz lange da. Ich kann die Frage tatsächlich nicht wirklich beantworten, weil das eventuell auch was Intuitives gewesen ist. Ich würde sagen, es war eine intuitive Entscheidung, die nie anders hätte ausfallen können.
Hängt vielleicht auch mit der Konstellation zusammen. Es geht um den Vater. Der Vater hat Selbstmord begangen. Er stand auf den Gleisen. Mario sind einige Fotos und wenige Textilien von seinem Vater geblieben. Und dessen Tod hat ihn aus der Bahn geworfen, muss man sagen. Er gerät in einen seltsamen Zustand mit viel Alkohol, mit der einen oder anderen Pille und einer besonderen Wahrnehmung für die Stadt Berlin. Eigentlich studiert er, aber er lässt sich treiben. Das ist aber kein Flanieren durch die Stadt. Überhaupt nicht.
Ja.
Was ist denn dann?
Er folgt P.
P ist ein Drogensüchtiger, der durch die Stadt geht auf verschiedenen Wegen.
Also das ist ja etwas, was Mario erst im Laufe seines P-Begleitens auch erfährt. Also dass zum Beispiel P regelmäßig Heroin konsumiert, ist ja nicht etwas, was er sofort erkennen kann, sondern erst durch das Begleiten von P und ihn in verschiedenen Situationen und überall hin begleiten, dann eben mitbekommt. Also es ist schon was Obsessives auf jeden Fall. Mario meint, seinen Vater in P zu erkennen. Deswegen gibt es natürlich eine extreme emotionale Kraft und auch eine Form von Magnetismus, wie er es auch teilweise benennt, die ihn zu P hinzieht und ihn quasi hinter P hinterherzieht.
Das habe ich gar nicht so gelesen, überraschenderweise. Ich fand auch, es war ein Verfolgen von P durch die Stadt. Die gehen da durch die ganze Stadt und es sind offenbar sinnlose Wege. Und Mario fragt sich auch dauernd, warum folgt er ihm einfach? Mhm. Er weiß es ja zunächst gar nicht. Es gibt so eine Anziehungskraft, aber er kann sie gar nicht beschreiben.
Ja, aber dass er seinen Vater in P zu erkennen glaubt, das ist schon so. Aber natürlich gibt es, und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft des Textes, sehr selten klare Antworten, klare Begrifflichkeiten, klare Sätze, die zum Beispiel genau so was sagen. So, das ist jetzt also der Vater oder das ist er eben nicht. Da wird auch nie gesagt, das ist eben ein Drogenabhängiger oder ein Junkie, wie gerne jetzt in der Kritik gesagt wird. Das kommt auch im Text nicht vor. Das heißt, der ganze Text ist, macht viel mehr Such- und Fragebewegungen als Antwort- und Findebewegungen. Und auch Mario ist in diesem Prozess begriffen. Also er denkt sehr wenig darüber nach oder er kommt sehr selten zu Momenten, wo er sagt, so, das ist jetzt so oder darüber, ich setze mich jetzt hin und denke länger darüber nach. Sondern er ist insgesamt sehr emotional und denkt nicht so viel.
Ich dachte, das wäre sozusagen ihr erzählerischer Trick. Also Sie selbst lassen da das Geheimnis lange Zeit, finde ich, unangetastet. Sie lassen ihn folgen, sie lassen die beiden auch sich sehr nahe kommen, wobei P offenbar nicht zu merken scheint von der großen Nähe, die sich dann herstellt. Auch körperliche Nähe, also Mario steigt sogar in die Wohnung von P und streicht ihm, als er dort auf dem Boden liegt und offenbar nichts wahrnimmt, über den Kopf. Es gibt eine zweite Ebene, in der dann diese Hinterlassenschaften von dem Vater immer wieder gemustert werden. Das sind Fotos, das sind Kleider, wenig anderes. Und da haben Sie eine große Vorliebe für Listen in der Gegenwart. Warum diese Listen? Warum diese Aufzählungen?
Also das immer wieder mustern würde ich so ein bisschen ins Vage bringen wollen. Also es gibt Stellen, wo er die Dinge mustert oder durchgeht oder anfasst, berührt. Fotos werden angeguckt, Kleidungsstücke werden angeguckt. Aber das ist nicht unbedingt das, was er die ganze Zeit macht. Er ist jetzt nicht irgendwie permanent dabei, das alles irgendwie sich damit zu umgeben, sondern das sind eigentlich besondere Momente, in denen er dazu in der Lage ist und das tut. Ich finde die Listen auch toll, weil ich schön finde, sowohl als Schreibende als auch als lesende Person tatsächlich eine Erfahrung zu machen beim Schreiben als auch beim Lesen. Natürlich hätte man sagen können, Mario hat 36 Fotos oder Mario sagt, ich habe 36 Fotos, auf denen ist ungefähr gar nichts zu sehen. Oder darauf sind Teile meiner Familie zu sehen und die meisten davon oder auf den meisten Fotos wird gelächelt und auf einigen wird nicht gelächelt oder sowas. Aber ich wollte tatsächlich lieber den Leser, die Lesenden, sich die Fotos auch angucken lassen durch die Augen von Mario, die Erfahrung zu machen, wie es ist, sich 36 Familienfotos anzuschauen, Ähnliches mit den Kleidungsstücken, ähnliches, wenn er sein eigenes Graffiti beschreibt. Also ich hatte den Wunsch, die Lesenden so nah wie möglich an eine Erfahrung zu bringen und nicht sozusagen eine Erfahrung zu beschreiben, die sie jetzt gefälligst zu machen haben, sondern die Erfahrung zu ermöglichen.
Dann lassen Sie uns hören, wie Sie das gemacht haben. Sie wollen in die Szene auch noch kurz einfinden, da tauchen ja einige Personen auf.
Genau, also ich habe eine Textstelle ausgesucht, die eben sowohl P als auch den Vater zeigt, als auch Mario, der natürlich das Ganze erzählt. Wir haben einmal Mario, der am Schäfersee sich befindet und P lebt am Schäfersee in einer kleinen Wohnung. Es war noch nicht Nacht, aber fühlte sich schon eine Weile lang so an. Der Himmel lag abgenutzt über dem See, an dessen Ufer direkt gegenüber ein betrunkener Mann eine betrunkene Frau schlug. Hunde waren unterwegs und schienen niemandem zu gehören. P. saß durchnässt auf einer Bank, seinen Blick fixiert auf zwei Schwäne, die unter den Zweigen einer Trauerweide Unterschlupf gefunden hatten. Er trank einen Schluck, dann noch einen, dann noch einen, dann fing er an zu husten und hörte lange nicht damit auf. Das letzte Keuchen entwich ihm in der Wohnung, während er schon schlief. Seine linke Hand hing bis zur Hälfte in einer geöffneten Konservendose und hielt einen knappen Zentimeter Zigarettenasche zwischen den Fingern, der nicht zerfiel. Er lag ohne Decke, nackt auf der Matratze. Sein Brustkorb bewegte sich, außerdem ein löchriges Geschirrtuch, das an den Rahmen des offenstehenden Fensters genagelt war. Spät abends setzte sich mein Vater manchmal zu uns Kindern ans Bett und weinte. Seine Sorgen waren nie besonders rätselhaft. Es ging um Mutter, die Familie, einen Streit, die Arbeit oder Geld. Viele davon kamen in regelmäßigen Abständen wieder und schienen für meinen Vater jedes Mal so ausweglos und unerträglich, als würde eine Welt zusammenbrechen. Ron und ich stellten ihm Fragen, hielten seine Hand und streichelten sein Haar. Wenn es ihn beruhigte, streichelte er unseres. Immer hörte er irgendwann mit dem Weinen wieder auf. Manchmal lachte er dann sogar oder er nahm uns mit in die Küche, schaltete das Radio des Sternrekorders nochmal ein und machte uns dreien etwas zu essen. Ron und ich blieben lange wach, saßen in Schlafanzügen auf der Eckbank und wurden albern, während er sich einen Kaffee brühte und die Nudeln vom Mittag aufwärmte. Die Abende, an denen mein Vater weinte, waren deswegen oft schöner als andere.
Vielen Dank, Inga Machel. Sie haben eben diese große Vorsicht, die die Autorin walten lässt, bei der Beschreibung des Zustandes von Mario geschildert. Also eine Suchbewegung, keine Begriffe, nicht festschreiben, nicht von Drogenabhängigen zu sprechen, obwohl was er dann sieht, durchaus eindeutig ist. Und das ist auch, glaube ich, die Haltung von Mario in dem Beschreiben, der ja keine psychologische Auskunft über sich geben kann. Ich habe ja vorhin verschwiegen bei der Biografie, dass Sie auch Heilpraktikerin für Psychotherapie sind, aber offenbar nichts halten von psychologischen Erläuterungen in der Literatur. Dann vergeht die Zeit unmerklich und plötzlich heißt es am Ende, und das ist ein richtig versöhnlicher Ton, es sind 5 Jahre vergangen. Mich hat das sehr überrascht. Das ist ein hartes Buch, ein wirklich auch mitnehmendes Buch. Und am Ende wird es richtig versöhnlich. Sie wollten so nicht enden.
Also offensichtlich nicht, genau, so wollte ich nicht enden. Ich glaube, tatsächlich hatte in mir sich ein Wunsch gebildet, dass Mario weitermacht und wirklich Liebe erfährt zum Beispiel. Also wollte er da natürlich nicht zu dick auftragen, aber hatte schon Lust, dass er nicht in irgendeinem dunklen Raum alleine oder auf der Straße liegend irgendwie enden muss. Genau.
Ist nicht dick aufgetragen, ist kein Bruch. Danke, Inga Machel, für das Gespräch über Ihren für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Roman Auf den Gleisen, erschienen im Rowohlt Verlag.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt haben wir eine wirklich schwierige Aufgabe. Es ist ja sowieso schwierig, 5 Autorinnen und Autoren an einem Tag zu einer Uhrzeit und dazu unmittelbar vor der Buchmesse in einen Raum zu bekommen. Das ist manchmal auch unmöglich, leider heute auch, obwohl hier im LCB Inga Niemann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, alles zu organisieren. Und Auch sie konnte nichts tun mit dieser Absage von Wolf Haas. Er ist im verdienten Urlaub, er darf aber natürlich mit seinem nominierten Buch nicht fehlen. Und das bedauert, dass er fehlt, niemand mehr als ich, denn ich liebe die Verfilmungen der Bücher von Wolf Haas und seine Bücher natürlich auch, aber seine Verfilmungen haben mir gezeigt, wie er aussieht. Er sieht nämlich so aus wie der Hader, der in sehr vielen dieser Filme mitspielt. Und hätten wir nun ihn hier, dann wäre mir die Möglichkeit gegeben, diesen Irrtum aufzuklären oder auch dem Wolf Haas einfach zu sagen ins Gesicht, nein, ich habe mir so nicht vorgestellt, dass sie so aussehen.
Das kannst du jetzt auch sagen. Jetzt sitze ich hier.
Also das unterbleibt leider heute. Wir haben noch ein zweites kleines Geständnis. Wir lassen nämlich Transparenz walten, weil Katrin im vergangenen Jahr in der Jury für den Österreichischen Buchpreis war und dieses Buch auf die Shortlist für den Österreichischen Buchpreis gewählt hat. Warum denn? Was ist denn so wunderbar an diesem Eigentum-Roman?
Also ich muss zunächst mal sagen, ich war sehr aufgeregt, mal wieder ein Wolf Haas Buch in der Hand zu haben im letzten Sommer. Ich habe tatsächlich alle seine Bücher gelesen, vor allem auch sehr gerne die Krimis, die Brenner-Krimis, die ja immer mit diesem Satz beginnen, nun ist es schon wieder passiert. Und so beginnen auch notorisch Rezensionen von neuen Haas-Büchern, nun ist es schon wieder passiert. Und hier muss man aber sagen, hier passt dieser Satz ganz und gar nicht, denn Wolf Haas hat etwas gemacht, was er vorher noch nicht so gemacht hat. Er hat ganz nah am Biografischen geschrieben. Ich finde, wir sollten mit einer Lesestelle tatsächlich anfangen, damit man Wolf Haas so ein bisschen ins Ohr bekommt. Man muss diesen Sound vielleicht ein bisschen auf sich wirken lassen. Ich bitte jetzt tatsächlich mal um Nachsicht, dass ich keinen Wiener Akzent habe, sondern jetzt einfach mal mit meinem Ostwestfälischen hier den Wolf Haas anfange zu lesen. Das hier ist der Anfang. Der Weg der Besserung. 3 Tage vor ihrem Tod, sie war fast 95 Jahre alt und nicht mehr ganz da, erkundigte sich meine Mutter bei mir nach ihren Eltern. Dort, wo meine Leute jetzt sind, sagte sie, und als ich nicht gleich verstand, wovon sie sprach, präzisierte sie, meine Mami und mein Tati, wo die jetzt sind, ich weiß nicht, wie es da heißt, aber kannst du dort vielleicht mal mit dem Handy anrufen und ihnen sagen, dass es mir gut geht? Ich war angefressen. Mein ganzes Leben lang hat mir meine Mutter weisgemacht, dass es ihr schlecht ging. 3 Tage vor dem Tod kam sie mit der Neuigkeit daher, dass es ihr gut ging. Es musste ein Irrtum vorliegen. Wir waren die, denen es schlecht ging. Ich hatte mich daran gewöhnt. Ich hatte mir die ewig gleiche Platte seit dem Tag meiner Geburt angehört. Schon in der Fruchtblase hatte ich mich eingeschwungen. Schlecht geht es uns. Und jetzt ging es ihr auf einmal gut. Am nächsten Tag überlegte ich, ob ich ihr erzählen sollte, dass ich angerufen habe. Vielleicht freute es sie, also warum sollte ich hölzern bei den Fakten bleiben? Ich könnte ja einfach sagen, liebe Grüße zurück, Ihnen geht es auch gut. Deinen Eltern geht es gut und deinen verstorbenen Geschwistern geht es gut. Besonders gut geht es dem Kleinen, der schon als Kind von einem Ross erschlagen wurde. Was soll's? Sie würde voraussichtlich nicht mehr lange leben. Tatsächlich starb sie 2 Tage später. Die Lüge würde von ihr mitgenommen werden und nicht mehr existieren. Ich durfte nur nicht so dick auftragen, sonst würde ich mich noch irgendeiner Sache schuldig machen. Am Ende hieß es noch, ich hätte mich über sie lustig gemacht. Man schuldet ja allen einen gewissen Respekt, auch jenen, die es vielleicht nicht wahrnehmen, wenn man ihn nicht zeigt. Man kann auch den Verlöschenden und vor sich hin Dämmernden nicht irgendwas erzählen, nur weil es langweilig ist mit ihnen. Man darf unterlegene Menschen nicht auf die Schaufel nehmen. Man darf Schwachsinnige nicht verarschen. Man darf kleine Kinder nicht verarschen. Man darf Behinderte nicht verarschen. Im Prinzip darf man überhaupt niemanden verarschen, fürchte ich. Schon gar nicht seine sterbende Mutter, die alles für einen getan hat. Und so eine schwere Kindheit hatte. Wie gut ich dagegen dastand. Mich musste man nicht wegen Not und Elend schon als Säugling auf einen Pflegeplatz geben. Ich wurde nicht als 10-jähriger Arbeitssklave endgültig zu einem Bauern ins Nachbardorf geschickt. Ich musste nicht 1 Stunde durch den Tiefschnee in die Schule warten, im Sommer Kühe hüten und dann noch die Strümpfe der 4 Bauernsöhne ausbessern. Die haben immer so weiße Strümpfe zu den kurzen Lederhosen gehabt, weiße Kniestrümpfe. Und die haben da ein Muster gehabt, nicht? Dann war's da herauf schon ein bisschen kaputt. Dann habe ich das alles, das gleiche Muster herausfinden müssen, nachstricken bis zur Ferse und nachher mit dem schönen, dem feinen, weißen Garn die Ferse stricken. War viel Arbeit mit dem feinen Garn. das alles so genau stricken, hat alles schön sein müssen. Dafür muss ich jetzt ihr Leben nachstricken. Aus einem inneren Zwang heraus. Bis zum Begräbnis bin ich fertig und dann bin ich es los. Die Erinnerung und alles. Ein schneller Text und weg damit. Ein Text, der davon lebt, dass er mit dem Tod um die Wette rennt. Nur noch 2 Tage. Keine Zeit für Formulierungen oder Selbstzensur. Gratuliere, super Idee. Das gab mir noch lange nicht das Recht, ihr zu sagen, ich hätte angerufen. Liebe Grüße zurück, es geht Ihnen auch gut.
Ja, Sie haben es gehört. Der Erzähler rekonstruiert das Leben seiner Mutter, während er mit ihr plaudert im Pflegeheim. Und das geht so die letzten 3 Tage oder dann 2 Tage nur noch eben schon. Also ein Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Und sie ist gewohnt unmütterlich und grantelt kraftvoll und bedauert eigentlich nur arm geblieben zu sein. Denn Eigentum war ja zeitlebens nicht vergönnt, trotz harter Arbeit. Erst das Grab gehört ihr einzig und allein. Das ist so eine typisch österreichische Pointe, finde ich. Von denen gibt es weitere im Roman ja um den Tod herum, ne? Und der Roman umkreist eine große Frage, kann man vom Leben schreiben? Nicht zufällig, weil das der Titel der Poetikvorlesung von dem Erzähler sein soll.
Genau, wobei die Mutter wahrscheinlich fragen würde, kann man vom Schreiben leben? Das ist so ihre Frage. Aber kann man vom Leben schreiben, ist tatsächlich der Titel dieser Poetikvorlesung, die so en passant und neben dem Sterbebett passieren muss. Das ist eine Aufgabe, die sich der Erzähler gegeben hat. Und die große Antwort tatsächlich, die kommt in diesem schmalen Format daher, in diesen 150 Seiten. Wolf Haas kann es nämlich. Er kann vom Leben schreiben und vom Tod und das so gelungen, finde ich, wie derzeit selten zu lesen ist, in der autofiktional engagierten Gegenwartsliteratur.
Also ich habe die Jurybegründung ja gelesen. Und da heißt es, Haas erzählt ihr Leben, also das der Mutter, als erbitterte Aufstiegsmühsal und lässt sie in ihrer eigenen Diktion zu Wort kommen. Daraus ergibt sich eine hintersinnige Poetikvorlesung und ein subtil gesellschaftskritisches, tolldreistes Abschiedsbuch. Tolldreist. Da bin ich sehr gestolpert. Was ist damit gemeint?
Das ist ein schönes Wort, ne? Also
ja,
habe ich auch lange nicht mehr gehört. Es ist Liebe und Anarchie durchziehen diesen Autor oder das, was er schreibt. Also diese beiden Pole sind in diesem neuen Roman so gegeneinander gesetzt und verwickelt in diesen typischen Ton. Eben, vielleicht haben Sie es ein bisschen mitgekriegt aus Schmäh, Lakonie, Experiment auch. Also Wolf Haas verlässt sich ganz trittsicher auf sein erzählerisches Vermögen und schafft einen Sog, der auch immer wieder stockt, wenn nämlich die nahende Abwesenheit zum Thema wird. Also ein Text, der unter seiner ja dünnen, vielleicht auch immer ein bisschen vereisenden Schicht der Lakonie ganz heftige Tiefe bereithält. Und ein Buch über die Trauer, man kann es nicht anders sagen. Also ein Roman, ich habe es eben schon mal gesagt, der von einem ganz besonderen Moment erzählt, nämlich von diesem Moment, kurz vor dem Mutterseelenalleinsein.
Wolf Haas, Eigentum, im Hansa Verlag erschienen. Vielen Dank, Katrin.
So, die Bühne gehört wieder Jörg Plath. Und zwar hat er zu Gast Dana Vohwinkel.
Dana Vohwinkel, auch Ihnen einen Glückwunsch zur Nominierung.
Dankeschön.
Auch für ein Debüt. Ja. Es hat einen seltsamen Titel, Gewässer im Ziplock. Ziplock habe ich mir nun gerade noch erklären können. Das sind diese schönen Plastikbeutel mit dem Verschluss, sehr praktisch. Aber Gewässer im Ziplock, sowas wie Sturm im Wasserglas?
Also in dem Roman wird sehr viel geweint und sehr viel gebetet. Und es gibt einen Psalm, der 93. Psalm, die Gewässer zogen sich von der Erde und wieder herauf. Und den betet meine eine Figur, Avi, ganz am Anfang des Romans, während Margarita, seine Tochter, am anderen Ende der Welt Rotz und Wasser heult und irgendwann in ein Flugzeug steigen muss. Ihre Großmutter hat ihr Salzgurken im Ziploc-Tütchen eingepackt. Und ich habe 2021 beim Bachmann-Wettbewerb gelesen und um 3 Uhr morgens am Tag vor der Deadline hatte ich immer noch keinen Titel für den Text. Und dann war es einfach Gewässer im Ziploc, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Und ehrlich gesagt, so richtig über den Titel gesprochen habe ich erst wieder, nachdem das Buch schon erschienen war. Wir waren uns im Verlag alle, es waren sich alle einig, es war Gewässer im Ziplock. Und jetzt die ganze Zeit, warum dieser Titel? Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Irgendwie so, meine Großmutter ruft bei der Neuen Westfälischen an, um rauszufinden, was dieser blöde Titel soll, weil ihre Enkeltochter es ihr einfach nicht erklären kann.
War doch eine ganz schöne Erklärung.
Ja. Danke. Wahrscheinlich nicht ausreichend.
Wir kommen vielleicht darauf zurück, wenn die Zeit reicht. Sie sind 86 in Berlin geboren worden. Sie
96, leben 96, Entschuldigung.
96.
Entschuldigung. Bisschen jünger, sorry. Aber ich bin müde heute. Das kann ich Ihnen verzeihen.
Ich kann mich so nicht entschuldigen. Pardon, hier steht doch 96. Sie leben auch wieder hier, nach einem Studium unter anderem in Toulouse und in Cambridge. Und Sie haben Sie eben schon erwähnt, für diesen Auszug aus dem Roman auch den Deutschlandfunkpreis bekommen auf dem Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Eben wurde schon erwähnt, dass es sehr weit gestreckte Erzählräume gibt. Also es gibt einen Vater, der in Berlin lebt und der zieht eine 15-Jährige auf, alleine, Margarita. Er ist Kantor, er ist Sänger in der Synagoge. Deswegen singt er auch Psalmen unter anderem, die eben erwähnt wurden. Die Mutter ist verschwunden, sie taucht jetzt plötzlich wieder auf und lädt überraschend die Tochter nach Jerusalem ein. Und zwar, als sie gerade bei den Großeltern, die auch immer erwähnt wurden, in Chicago ist, zu denen hat sie aber ebenso wie zur Mutter auch keine rechte Beziehung, jedenfalls zunächst. Man kann also sagen, irgendwie, dadurch die junge Frau ist dazwischen, zwischen allen Varianten. Das sind auch noch verschiedene Lebensorientierungen, verschiedene Lebensstile. Was hat sie gereizt, von dem Dazwischensein dieser jungen Frau zu erzählen?
Dass sie dadurch was zu tun hat. Also man muss ja seinen Figuren, vor allem wenn man versucht, einen ersten Roman zu schreiben, müssen die was zu tun haben. Und man hat total viel zu tun, wenn man völlig hysterisch durch die Welt taumelt. Also es gibt ja auch einen Plot im Roman, aber eigentlich war der Ausgangspunkt ja dieses Dazwischen und dieses Chaos in Margaritas Leben. Und ja irgendwie auch in Avis. Er hat ja auch was zu tun. Also er betet und sie trinkt und macht Party und fliegt irgendwie alleine durch die Welt. Und dann haben sie halt was zu tun, weil sie so dazwischen sind.
Mich hat vor allem interessiert daran, dass sie sich zugehörig zeigen muss. Dass alle Erwachsenen von ihr erwarten, dass sie sich zu ihnen gesellt und dass sie zu ihnen eine Beziehung aufbaut und möglichst so auch lebt wie sie. Dieses Zugehörigkeitsprinzip, das ist so stark im Roman. Also der Vater natürlich, der erwartet, dass sie ähnlich wie er eng vertraut ist mit der Liturgie, ein gläubiger Mensch ist und deswegen auch ein guter Mensch. Und sie bringt es fertig, ihn manchmal zu ermahnen, wenn er ihr allzu sehr auf die Pelle rückt und ihr etwas nahelegt. Und sagt sie, Care-Arbeit ist auch Arbeit. Wir haben Schabbat. Du darfst jetzt nicht arbeiten. Das ist bei den Großeltern auch sehr spürbar und es ist ebenfalls bei der Mutter spürbar, die endlich, nachdem sie lange weg war, eine Beziehung versucht, zu ihr zu finden. Warum dieses Zugehörigkeitsgefühl? Gab es auch vielleicht die Möglichkeit, das habe ich dauernd überlegt, kann sie ausbrechen? Ist das möglich?
Eine gute Frage. Ich habe noch gar nie so darüber nachgedacht, dass diese Erwachsenen das so wollen von ihr. Also ich finde es eine interessante Beobachtung. Manchmal weiß man ja gar nicht so richtig, was die Figuren machen. Für mich sind sie einfach da und dann ist es so ganz interessant, wenn das so gelesen wird. Aber es stimmt total. Ich glaube, dass sie immer wieder ausbricht. Und ich glaube zum Beispiel, dass sie eigentlich ziemlich smart ist. Und diese ganzen Erwachsenen sie ein bisschen unterschätzen. Also ich glaube, deswegen versuchen die Erwachsenen, sie so in ihre Lager zu ziehen, weil sie denken, dass dieses Kind noch manipulierbar ist. Aber ich weiß gar nicht, wie manipulierbar sie ist. Also sie ist ja auf eine Art naiv. Es ist ja ein Glück, eine naive Perspektive zu haben, dass ich sie dadurch so taumeln lassen kann. Aber sie ist ja auf ihre Art auch gewieft. Und sie verarscht die ja auch nach Strich und Faden.
Ja.
Die ganze Zeit. Und ich glaube, dass sich dadurch dieser Vereinnahmung auch verweigert. Also das stimmt, die Erwachsenen wollen das. Aber ich glaube, dass diese Erwachsenen das auch vor allem wollen, weil sie sie sehr lieben.
Mhm.
Also ich würde ihnen gar nicht so was Boshaftes dabei unterstellen, diesen Erwachsenenfiguren, sondern eher, dass die halt auch nicht mehr wissen als Margarita.
Ich habe den Roman auch gelesen als fast eine Einführung in die Liturgie des Jahres, in den jüdischen Glauben, wie er die verschiedenen Feiertage das Jahr hindurch durchlebt. Es gibt auch ein Glossar, Sie können einiges nachgucken hinten, nicht alles. Also mit Texten, mit bestimmten Texten, mit bestimmten Liedern, die nur zu diesem Tag auch gesungen oder gelesen werden. Und das ist ja alles mühelos erklärbar durch den Vater, den Avi, der Sänger in der Synagoge ist und ein gläubiger Mensch. Und das fließt eben auch dann wirklich so ein, ohne dass es sehr aufdringlich ist und ungewöhnlich wirkt. War das auch für Sie beim Schreiben sozusagen ein Gerüst für den Roman, die Liturgie? Es gibt sehr prominent gesetzte Feiertage.
Es war jedenfalls ein dankbares Entlanghangeln daran. Also, und dass diese Feiertage sind, das habe ich mir ja nicht so ausgesucht, sondern der Roman spielt halt im Spätsommer. Ja gut, da sind halt jüdische Feiertage. Und der Roman musste in diesem Sommer spielen, weil wann sonst kann man irgendwie die schulpflichtige 15-jährige Berlinerin durch die Welt schicken? Also, ich habe jetzt nicht gesagt, ich schreibe jetzt einen Roman über Rosh Hashanah. Und also ich finde, es gibt so zwei Sachen. Einerseits musste ich mir auch viel Wissen aneignen. Und ich glaube, mir war auch gar nicht so klar, dass in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur Religion vielleicht gar nicht so ein Riesenthema ist. Also besonders religiöse Menschen. Aber er hadert ja auch viel mit seiner Religion. Also es ist ja eher Ritus als eine politisch-religiöse Überzeugung oder so. Und ich finde es dann aber auch immer ganz interessant, wenn Leute so sagen, so wow, ich habe so viel gelernt, was toll ist, weil man liest ja, um zu lernen und um andere Welten zu betreten. Aber wenn es dann ums Glossar geht, denke ich manchmal auch so, okay, wenn ihr jetzt nicht wusstet, was Schabbat ist, dann ist das echt nicht mein Problem, sondern das heißt einfach nur, die Deutschen wissen nichts über uns Juden. Also das ist so ein bisschen so mein Zwiespalt im Sprechen darüber ist, ich weiß, in dem Text steckt vieles, was der Mehrheitsgesellschaft sehr fremd ist und es ist sehr schön, als schreibende Person so eine kleine Tür aufmachen zu können. Aber ich hoffe immer, dass das nicht als repräsentativ für die Juden gelesen wird, weil es sind ja einzelne Figuren und eigentlich auch nur so ein Ausschnitt. Ja.
Sind auch sehr unterschiedliche Positionen zu dem eigenen Judentum. Also deswegen kann es, glaube ich, gar nicht repräsentativ gelesen werden. Sie haben eine Lesung vorbereitet, in der Margareta krank im Bett ist in Chicago, weil dort ihre Großmutter mit einem lebensgefährlichen Hirntrauma im Krankenhaus liegt. Margaretas Vater aber sorgt für sie und ihre Mutter Marsha, die eben auch aufgetaucht ist, hat ihr aber in Chicago ein Geheimnis mitgeteilt, das kurz angespielt wird, dass ihre Großmutter nämlich gar keine Jüdin ist, was natürlich ein Problem ist.
Allachisch betrachtet keine Jüdin.
Allachisch betrachtet ist, ja. Also es gibt die Matrilinearität im Judentum. Die Mutter ist sicher, der Vater ist ja immer unsicher, kann ja auch jemand anders sein, bei der Mutter weiß man es. Von dem Geheimnis ist auch gleich die Rede, aber davon weiß der gläubige Vater aber nichts.
Und sie sind alle zusammen in Chicago versammelt. Nach diesen zähen Tagen flog die Zeit nun, als würde mit dem neuen Jahr die Erde in einem neuen Tempo rotieren. Und jedes Mal, wenn Margarita die Augen schloss, war es plötzlich 2 Stunden später. Es kam ihr vor, als wäre alles in ihrem Körper entzündet. Wegen der Schmerzmittel krampfte ihr Magen, sie bekam Tabletten dagegen und vom Antibiotikum wurde der Zungenpilz schlimmer. Wegen der Creme dagegen durfte sie aber nicht viel trinken, weshalb es brannte, wenn sie pinkeln musste. Weshalb aber ihr Tabletten gegen den Pilz und ein weiteres Antibiotikum bei Walgreens besorgte. Und noch dazu blutete sie wieder. Dunkles, klumpiges Blut. Margarita hatte Marsha gefragt, ob der Großmutter ein jüdisches Begräbnis zustünde, wenn sie irgendwann starb. Sie hatte sogar irgendwann gesagt und Marsha sagte wütend, I want to take it back. Margarita wusste, sie meinte das Geheimnis, aber sicher auch, dass sie überhaupt nach Israel eingeladen hatte. Also sagte sie, ich auch. Und Marsha zuckte die Schultern. Über ihre Augen legte sich wieder diese Schicht dünnes Eis und sie zog die Tür hinter sich zu. Es waren 7 Tage bis Yom Kippur, das war sein zwischen den Jahren, von dem die Deutschen immer so schwärmten. Auch hier in Chicago stand alles still, fiel kein Schnee, nur feiner Regen aus der Sprinkleranlage auf den Rasen im Vorgarten. Margarita schien es besser zu gehen und er würde Flüge buchen. In diesem zwischen den Jahren, das eigentlich ein zwischen den Tagen war, betete man anders. Nicht nur über sich richtend, wie im Rest des Jahres, sondern man büßte. An diesen Tagen der Umkehr büßte Avi für seine Unzufriedenheit, für seine Traurigkeit. Er betete sein Nachmittagsgebet, betete für all dies, werde dein Name gelobt und erhöht, unser König, beständig, immer und ewig und schreibe alle, die deinem Bund angehören, zu gutem Leben ein. Er betete Adonai, Hashem, Hamelech, möge sie in das Buch des Lebens einschreiben, Margarita, Selma und ihn. Zunächst ließ er Marsha aus, dann fügte er sie hinzu und betete Adonai, Hashem, Hamelech, möge ihm vergeben, würde erkennen, dass er alles tat, was er konnte und noch mehr tun würde, um ins Buch des Lebens eingeschrieben zu werden. obwohl er schlechte Gefühle hegte.
Vielen Dank, Dana Vorwinkel. Gewässer im Ziplock ist erschienen im Verlag Surkamp Nova. Und jetzt folgt ein höchst ungewöhnliches Buch und die bereits erwähnte Premiere, jedenfalls in der Kategorie Belletristik. Die Jury hat eine Graphic Novel nominiert. Anke Feuchtenberger hat sie gezeichnet und geschrieben und Katrin Schumacher spricht mit ihr.
Ja, herzlich willkommen, Anke Feuchtenberger oder Feuchtenbergerowa, wie Sie für dieses Buch heißen, Ihr Autorinnenname, Genossin Kuckuck, eine Graphic Novel epischen, monumentalen und wunderschönen Ausmaßes. Feuchtenbergerowa, wieso dieser Nom de Guerre für dieses Buch?
Das war eine ganz alte Sache. Das hatte ich schon im Studium an meinen Namen rangehängt, weil der konnte mir nicht lang genug sein. Und es ging auch darum, nach dem Studium zu sagen, dass ich eine Frau bin, weil ich sehr viel im Design gearbeitet habe, Plakate gemacht habe. Und dann habe ich einfach dieses Over angehängt, damit man weiß, es hat eine Frau gemacht. Und dann auch war ich ein bisschen russophil und dann, ja.
So kam es dazu. Sie haben tatsächlich über 10 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Sie haben fast 500 Seiten, rund 800 Zeichnungen, ich würde mal sagen knapp 2 Kilo. Ich weiß gar nicht, wie schwer es ist, aber es ist ein wirklich schweres, dickes Buch. Und das haben Sie nicht in Vollzeit getan. Sie unterrichten an der HAW, grafisches Erzählen, also Comic-Professur gewissermaßen, seit über 25 Jahren. Sie haben Ausstellungen, Sie haben Kunstprojekte, also Sie haben eigentlich ganz schön viel zu tun. Wie haben Sie die Zeit gefunden für dieses wirklich große Werk?
Naja, nebenbei sind eigentlich noch andere Bücher entstanden und das war immer so ein bisschen diese, wie so ein Balken, der mich getragen hat die ganze Zeit, auch diese anderen Projekte noch zu machen. Mir war das einfach unglaublich wichtig. Also es war ein Ort, an dem ich mich sehr gerne aufgehalten habe, der aber auch sehr anstrengend war und deswegen brauchte ich zwischendurch immer wieder Pausen und musste da rausgehen, aber dann irgendwann wurde es auch so dringlich, dass ich es auch beenden musste. Also es war dann lang genug.
Sie sind lange nach Pritschitanov, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen,
ja,
zurückgekehrt. Also es ist ein Dorf, das es so nicht gibt, aber eine Anleihe an ein anderes Dorf, das es vielleicht gibt?
Ja, also es ist eine Anleihe aus verschiedenen Dörfern. Auch die Figuren sind Anleihen aus verschiedenen Familien, die aber alle irgendwie auch meine sind.
Wir können ja ein bisschen von der Geschichte erzählen, vielleicht von den Figuren. Also Genossin Kuckuck beginnt mit einer Kindheitsrückblende. Da sieht man so 2 Mädels auf dem Sofa auf und nieder hüpfen. Das ist Kerstin. Man merkt schnell, es ist die Hauptfigur. Und es gibt Effi, das ist ihre Freundin. Und Effi überredet Kerstin dazu, die Hand in so einen ausgestopften Eberkopf zu stecken. Man denkt schon, oh Gott, was passiert jetzt? Weil der sieht schon nicht so vertrauenswürdig aus und dann verschwindet dieser kleine Arm da drin und tatsächlich sagt Kerstin, ich komme hier nicht mehr raus und dann kommt einfach nur, mach nicht wieder so ein Drama, Kerstin. Kerstin und Effi, diese Szene passiert irgendwann in den 60er Jahren, ich würde sagen Ende der 60er Jahre. Es gibt verschiedene Figuren, die zu diesen beiden Mädchen kommen. Es gibt Effis Mutter, es gibt den schönen Jochen, der wiederum Kerstins Bruder ist. Es gibt Kerstins Mutter, es gibt die Großmutter. Es sind alles so Familienbeziehungen, aber man merkt schnell, dass diese Beziehungen belastet sind. Also die können ganz schnell kippen in Enttäuschung, in Missbrauch, in Gewalt. Das Einfache, das Unbeschwerte, das Schöne hat sie dann nicht so interessiert. Das merkt man dem Buch an.
Ich habe ja nicht umsonst die Schnecken sozusagen eigentlich zu den Protagonistinnen dieses Buches gemacht, weil ich das Gefühl habe, die Schnecken verkörpern für mich eine unglaubliche Schönheit von organischem Leben und gleichzeitig auch den Ekel, den wir irgendwie alle nicht so richtig überwinden können, wenn wir sie anfassen sollen oder wenn wir sie bekämpfen sollen, weil sie den Garten zerstören. Und ich glaube, mir ging es immer um die Ambivalenz. Also mir ging es nicht nur um den Horror und nicht nur um Gewalt und das Schlimme in der Familie, sondern immer um die Ambivalenz. Weil ich natürlich auch hoffe, dass es durch die Bilder, in die ich sehr viel Energie reingesteckt habe, auch immer Schönheit gibt. Also immer Schönheit auch zu dem, was die Ambivalenz dann noch an Dunklem und Tiefem bringt.
Sie haben mal gesagt, das ist eine erfundene Geschichte, die wahr ist. Ist das so Ihre Antwort auf die Frage nach der Autofiktionalität oder das Biografische? Oder gibt es da noch irgendwie weiteres zu erzählen?
Es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass ich die Geschichte aus dem Zeichnen entwickelt habe. Also dem zugrunde lag nicht ein Text, sondern in der Zeichnung hat sich plötzlich was ergeben und hat sich selbst erzählt. Und dazu habe ich dann Texte geschrieben. Und insofern war ich immer von dem Ausgangspunkt ausgegangen, ja, das ist alles wahr, so will ich das erzählen, das ist mein Leben. Und dann beim Zeichnen haben sich die Sachen einfach verändert und haben einen eigenen Lauf genommen. Und das musste ich irgendwann akzeptieren. Und insofern ist es alles 100% wahr und 100% erfunden.
Wir steigen jetzt mal direkt rein in den Text und auch die Bilder. Sie haben ein paar Bilder mitgebracht und lesen, also während wir auf der Leinwand ein bisschen nachverfolgen können, was Sie zeichnerisch damit gemacht haben.
Ja, es ist ein ganz kurzer Ausschnitt aus einem längeren Kapitel. Der Direktorin einer Schule und sei diese noch so klein vertraut man. Unsere Direktorin hatte die Feuertaufe des Klassenkampfes bestanden. Kto tam, eto ja, kto ty, ja pionerka, gdje ty stajisz, ja staju w klasie, sto ty djelajesz? Nun war sie uns ein Vorbild, uns, den zukünftigen Kämpfern für den Sieg des Kommunismus. Schon bevor sie Russisch und Handarbeiten unterrichtet, hackt sie die Feinde der sozialistischen Landwirtschaft aus dem Feld, in aller Frühe, mindestens einen Hektar. Und sie ist Kerstins Großmutter. Und sollte es vorkommen, dass sie in ihrer Not im Kampf gegen den Feind des Sozialismus ein Schlüsselbund werfen muss, wird doch jedes Feindlein vor Schreck außerstande sein, den Schlüsselanhänger genauer zu betrachten. Der Schlüsselanhänger ist aus dem Westen, das sieht man gleich. Aber eigentlich kommt er aus Polen. Aber er sieht aus wie aus dem Westen. Und er gehört eigentlich Effi. Effi ist Kerstins beste Freundin und schon entwickelt. Kerstin mag ihre Freundin Effi nicht mehr, sobald sie was mit Jungs hat. Dann wird Effi immer irgendwie schleimig. Effi redet Blech, denkt Kerstin. Außerdem heißt Effi gar nicht Effi. In Wirklichkeit heißt sie Evelyn. Evelyn Mettel. So steht es im Klassenbuch. Aber viele Dinge, die erzählt werden, passen nicht richtig zusammen. Zum Beispiel diese Geschichte von den Mädchen, denen die Röcke über den Köpfen zusammengebunden worden waren. Nein, halt, denkt Kerstin. Als Kerstin klein war, trugen die Mädchen Röcke so kurz, dass gerade so die Fleischfalte unter dem Gesäß bedeckt war. Effi hat Kerstin erzählt, wie sie einmal von ihrer Mutter erwischt wurde, als diese früher von der Arbeit nach Hause kam. Die nannte Effi ein kleines Luder und schickte den Vater zu ihr. Effi musste sich den Schlüpfer selber herunterziehen. Später kam der Vater sich dann entschuldigen mit rotem Kopf, wie immer. Effi denkt, dass ihr Vater nichts dafür kann. Aber was war mit Mutti? Mutti räumt auf. Zu der Geschichte von den Mädchen, denen die Röcke über dem Kopf zusammengebunden waren, gehören auch mit Ruß beschmierte Gesichter und schwarz gefärbte Zähne. Die Großmutter sagt, dass es sie selbst nicht erwischt hat. Und überhaupt, seien die Russen doch unsere Freunde.
Dankeschön, Anke Feuchtenberger, Genossin Kuckuck. Ich finde, es hat erstaunlich gut funktioniert, auch wenn man die Augen zugemacht hat. Was aber nicht geraten ist bei diesen Bildern aus Bleistift und Kohle, in die man da geworfen wird, in ganz verschiedene zeitliche Ebenen, aber auch ganz verschiedene fantasievolle Ebenen. Es gibt in dem Buch eine Welt der Tiere, es gibt in dem Buch eben die Geschichte in dem Dorf, es gibt die alten Nazis und die neuen Sozialisten gewissermaßen. Es gibt die Jugend, die da passiert, das Aufblühen des Mädchens. Was ist mit diesen Ebenen beim Schreiben, muss ich noch mal fragen, passiert? Wie haben die sich aufgetan? Gibt es eine Geschichte, die zuerst da war und die anderen Geschichten haben sich angelagert oder die eben haben sich geöffnet, so kann ich es mir nur vorstellen? Oder gab es schon von Anfang an sowas wie ein Storyboard, was dann gesagt hat, jetzt springe ich dahin und das Kapitel muss wieder so sein?
Durch das Zeichnen, was einfach sehr lange dauert, bin ich gezwungen, mir die Dinge ganz genau anzuschauen. Und das war der Plan. Also alles, was an meinem neuen Wohnort mir entgegengekommen ist, was ich unheimlich fand, was ich eklig fand, was mich gestört hat in meinem täglichen Leben, wie die vorhin genannten Schnecken, wollte ich mir genau angucken, weil ich dachte, das ist hier mein Leben, das ist hier mein Ort und ich kann nur diese kurze Zeit damit verbringen und wir müssen hier zusammenleben. Also ich kann das nicht vermeiden und deswegen war sozusagen die Vielschichtigkeit der Beobachtung, also vom ganz Großen bis ins ganz Kleine, hat mir geholfen, diesen Ort auf verschiedenen Ebenen irgendwie zu durchdringen und diesen Zusammenhang zu verstehen und gleichzeitig mich selbst auch zu verorten. Also in einem Raum, der sozusagen vom Keller hat und eine Mittelfläche und auch eine obere und auch noch den inneren Körper. Und diese verschiedenen Räume wollte ich sozusagen durch eine Geschichte durchdringen.
Nun ist es auch tatsächlich so, dass das Buch ein wunderschönes Objekt ist. Wahrscheinlich ist man als Comiczeichnerin, als Graphic-Novel-Gestalterin gewohnt, dass es einfach mal schöne Bücher sind, die dabei herauskommen. Aber es ist nun ein wirklich sehr schönes Buch mit einem Goldschnitt, mit Prägungen, mit wirklich ganz feinem Papier. Der Reproduktverlag hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Wie wichtig ist Ihnen das Buch so als Kunstobjekt auch?
Ja, da kam einfach alles zusammen. Also die Unterstützung aus dem Verlag war ganz großartig, dass das Buch so aussehen darf, wie ich es mir gewünscht habe. Das war nicht immer so. Ich habe auch viele Bücher dann nach dem Druck in der Hand gehabt und habe gedacht, oh, das ist jetzt so schief gegangen und das hat nicht geklappt und so weiter. Also ist mir sehr wichtig und es ist einfach so ein, ich meine jetzt in meinem Alter irgendwann auch so ein Punkt, wo ich denke, jetzt einmal möchte ich ein Buch haben, das so aussieht, wie ich es gerne hätte.
Anke Feuchtenberger, Genossin Kuckuck oder Feuchtenberger Roffer, so kann man es auch sagen, erschienen im Reproduktverlag. Ich danke Ihnen sehr für das Buch, für das Gespräch.
Dankeschön.
Wir sind am Ende dieser Stunde, 5 Bücher hier im schnellen Durchlauf. Vielleicht war die ein oder andere Lese- oder Anschauempfehlung dabei. Wir danken sehr Barbie Markowitsch, Inga Machel, Dana Vohwinkel und Anke Feuchtenberger für das Gespräch über ihre Bücher. Grüße an Wolf Haas in Abwesenheit und natürlich wünschen wir Ihnen allen viel Glück am 21. März. In Leipzig. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist immer eine ganz schwierige Endentscheidung für die Jury und natürlich nie eine Entscheidung gegen 4 Bücher, sondern immer eine Entscheidung für ein Buch.
Ja, wir hoffen, Sie haben Lust bekommen, sich vielleicht eine eigene Meinung, ein eigenes Urteil zu bilden. Wir danken für Ihr Interesse. Katrin Schumacher und Jörg Plath verabschieden sich. Kommen Sie gut in den Bücherfrühling hinein.